Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mich haben Geschichten immer schon unheimlich fasziniert. Als kleiner Junge habe ich sehr gerne den Western-Comic Bessie gelesen, diese Geschichte von Andy, dem Cowboy, und seiner Collie-Hündin Bessie. Wer kennt überhaupt diese Comics noch? Doch einige. Später als Teenager war ich fast süchtig nach den Karl-May-Romanen. Ich glaube, ich habe fast alle 70 gelesen. Diese Geschichten, sie enthielten immer einen Helden, der für das Gute kämpfte. Und es war eine spannende Sache, sich beim Lesen eben mit dem Helden zu identifizieren. Weil Geschichten so eine unglaubliche Kraft haben, erfreuen wir uns an guter Literatur, an tollen Romanen oder auch in der heutigen Zeit an guten Filmen. Jeder Film ist ja eine visualisierte Geschichte, dahinter steht ja auch ein geschriebenes Drehbuch. Aber der Ursprung der Geschichte liegt nicht bei uns Menschen, sondern bei Gott. Denn der bevorzugte Weg, auf dem Gott sich uns mitgeteilt hat, sind Geschichten. Wahrscheinlich die meisten von uns oder sehr viele von uns hatten das Vorrecht, in einem frommen Elternhaus, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen und wurden schon sehr früh mit den biblischen Geschichten vertraut. Biblische Geschichten können sehr spannend sein, wenn man sie mit Fantasie und Leidenschaft liest. Und wer die Bibel schon mal gelesen hat, der weiß, von Anfang bis zum Ende enthält sie sehr viele Geschichten. Mose erzählte Geschichten, Jesus erzählte Geschichten, die vier Evangelien präsentieren die frohe Botschaft in der Form von Geschichten. Und der Vater von Larry Crabb, der alte Bruder Lawrence Crabb, auch schon lange beim Herrn, der hat einmal gesagt, die Bibel ist eine Liebesgeschichte, die mit einer Scheidung beginnt, alles vom dritten Kapitel des ersten Buches Mose bis zum Ende der Offenbarung ist die Geschichte eines verratenen Liebhabers, der um uns wirbt, damit wir in seine Arme zurückkehren und für immer die Liebe einer Familie genießen können. Ich kann manchmal nicht genug staunen, wie der Heilige Geist alle diese Geschichten, Erzählungen in die gewaltige und heilige literarische Architektur einbaut, um uns zu zeigen, wie Gott ist, um uns zu offenbaren, wie der Vater und der Sohn Geschichte schreiben, wie sie einen Heilsplan entfalten und wie sie uns hineinrufen in diese Familie. Eine Geschichte, die mich als Kind begeistert hat und mich bis heute immer noch sehr fasziniert, ist die Lebensgeschichte eines Mannes, über den wir in der Bibel mehr erfahren als über jede andere Person. Außerdem wird sie auch im Neuen Testament mehr erwähnt als jeder andere Mensch im Alten Testament. Habt ihr schon eine Ahnung, wer das sein könnte? David. Ihr seid gut. Es ist David. Er ist übrigens der Einzige, der in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Vor vielen Jahren haben wir seine Geschichte in den Hauskreisen studiert, aber seit einigen Wochen bewegt sie mich immer wieder, diese Davids Geschichte und auch der Gedanke, sie in einer Predigtreihe zu betrachten. Und als ich Anfang des Jahres loslegen wollte mit der Vorbereitung dieser Predigtreihe über das Leben Davids, da hatte ich diese Eingebung bei der Bibellese: Bevor du anfängst, über David zu predigen, sollst du eigentlich über das Buch Ruth predigen. Denn das Buch Ruth ist ja wie so eine Brücke zwischen der Richterzeit und der Einführung der Monarchie, die uns dann in 1. Samuel beschrieben wird. Es bereitet eigentlich die Bühne vor für das Auftreten des größten Königs Israels, eben David. Und deshalb haben wir in den letzten 4 Wochen auch das Buch Ruth gemeinsam durchgedacht. Und jetzt geht's weiter mit David. Für mich immer noch eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Er war Dichter, Musiker, Kämpfer, Staatsmann, Ehemann, Vater, loyaler Freund, ein Mann, wie wir noch sehen werden, der genauso wie wir keinesfalls vollkommen war. Er war ein Sünder und zugleich auch ein Heiliger, der Gott leidenschaftlich liebte. Wenn wir also in diese Geschichte eintauchen, dann lernen wir vor allem durch die Person Davids, was es heißt, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Überall, im Vordergrund, im Hintergrund von Umständen, von Ereignissen und auch Menschen steht immer Gott. Es ist immer Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und der Gott, mit dem wir uns zu tun haben, mit dem wir es zu tun haben, kann nicht, wie das einmal jemand sagte, in einem keimfreien theologischen Labor als Spezialfall des Himmels untersucht werden. Nein, wir sind herausgefordert, uns hier auf dieser Erde, in der manchmal die Sonne scheint, auf der manchmal die Sonne scheint und dann manchmal sehen wir sie nicht, wo wir konfrontiert werden mit allen möglichen Herausforderungen auch in unserem Alltag, da müssen wir uns mit Gott auseinandersetzen. Die Erde und die Verhältnisse hier auf der Erde, die Familie, der Arbeitsplatz, die Gemeinde, die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch Konflikte, die Gesellschaft und die Kultur, die Politik und so weiter, die machen eigentlich den Kontext aus, in dem wir unser Leben mit Gott leben. Und wie wir noch sehen werden, ist die Geschichte von David ganz erdbezogen, gleichzeitig ganz gottbezogen. Und wir lesen sie und finden in ihr kein poliertes Ideal, sondern die raue Wirklichkeit, in der Menschen geformt werden. Mit der ganzen Spannweite des Menschseins werden wir in dieser Geschichte konfrontiert. Und kaum eine andere Geschichte besitzt genau diese Spannweite. Sie zeigt uns die verschiedenen Bereiche der menschlichen Erfahrung. Erfahrungen, die ein Mensch macht, der diesen Gott kennengelernt hat, der vor diesem Gott lebendig wird. Ein Mensch, der sich Gottes bewusst wird und mit seinem Leben auf diesen Gott antwortet. Wenn wir also in den nächsten Monaten hier in den Predigten, in die Davidsgeschichte eintauchen, da werden wir mit Sicherheit das kann ich euch schon mal sagen, kein Patentrezept finden, wie man das Leben jetzt erfolgreich und problemlos meistern kann. Was wir aber finden werden, ist ein Mann, der einen unbeschreiblichen Hunger und Durst nach Gott hat und der sich mit Gott auseinandersetzt und dessen Leben Gott benutzt, um Menschsein zu seiner Ehre zu gestalten. Und deshalb habe ich auch diese Predigtreihe überschrieben: Mit Gott leidenschaftlich leben. Und das ist mein Wunsch, dass Gottes Geist diese Geschichte gebraucht, um uns einfach im Alltäglichen, in unserem alltäglichen Leben zu schulen. Die Davidsgeschichte beginnt mit 1. Samuel 16 oder in 1. Samuel 16. Sie beginnt genau genommen mit Samuel, dem großen Propheten. Lass uns das Wort Gottes lesen. 1. Samuel 16, Abvers 1. Der Herr sagte zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verworfen, er soll nicht mehr König über Israel sein. Füll dein Horn mit Salböl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu Isai von Bethlehem, weil ich mir einen seiner Söhne als König ausgesucht habe. Aber wie kann ich denn gehen, erwiderte Samuel. Saul wird erfahren und mich umbringen. Der Herr sagte: Nimm eine junge Kuh mit und sage dort, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai zu dem Schlachtopfer ein, dann werde ich dir zeigen, was du tun musst. Du sollst mir den salben, den ich dir ernennen werde. Samuel tat, was der Herr ihm befohlen hatte und ging nach Bethlehem. Da eilten ihm die Ältesten der Stadt voller Angst entgegen. Bringst du Frieden? Bringst du Shalom? Fragten sie. Ja, Frieden, antwortete er. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann heiligte er Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfermahl ein. Als sie dann kamen und er Eliab sah, dachte er, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Aber der Herr sagte zu Samuel: Sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, der Herr aber sieht das Herz. Dann rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Doch dieser sagte: Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Nun ließ Isai Schama kommen, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte zu ihm, von diesen hat der Herr keinen erwählt. Deshalb fragte er, sind das alle deine Söhne? Isai sagte, der Jüngste, der ist noch übrig, aber er hütet gerade die Schafe. Da sagte Samuel, schick jemand hin und lass ihn holen. Wir werden uns nicht zumal hinsetzen, bevor er gekommen ist. So schickte Isai einen Boten und ließ David kommen. Der Junge war rotblond, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn. Er ist es. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte nach Rama zurück. Soweit das Wort. Samuel, schon ein etwas älterer Mann, ich stelle ihn mir vor mit einem weißen Haupt, einem langen weißen Bart. Vielleicht sah er so ein bisschen ähnlich aus wie Gandalf. Ein Mann, der Gelassenheit ausstrahlte und gewisse Geruhsamkeit besaß. Zu ihm sagt Gott: Samuel, ich habe einen Auftrag für dich. warum trauerst du noch um den Saul? Ich habe deinen anderen Plan. Ich möchte, dass du dich aufmachst und da ein Werkzeug dieses Planes wirst. Ich finde das absolut grandios, wie Gott hinter den Kulissen diesen Plan entfaltet. Und Gott sagt ihm hier konkret, ich habe mir einen König ausersehen. Nicht das Volk hat diesen Mann erwählt, so wie das bei Saul, dem ersten König Israels, der Fall war. Ich habe einen Mann erwählt. Und Samuel hört das und seine erste Reaktion auf diesen Auftrag ist einfach Panik. Er hat Angst vor dem Auftrag, weil sein Verhältnis mit Saul nicht gerade das Beste war. Erst vor kurzem hatte er Saul verkündigt, dein Königtum wird von dir weggenommen werden. Du hast verspielt durch deinen Ungehorsam. Ist doch sehr verständlich, dass Samuel erstmal Angst hat, jetzt einen neuen König zusammen salben. Wenn das Saul erfährt, was geht dann ab? Dann bin ich ein Mann des Todes. Manchmal gibt es auch in unserem Leben, ich sage es mal so, so einen Saul, so eine Person, die uns gerade irritiert, die an uns feilt und reibt und kratzt und uns Mühe macht. Kennt ihr das auch? Gott weiß darüber Bescheid. Auch diese Person, die uns nicht gerade liegt oder der wir vielleicht nicht liegen, ist Teil seines Planes. So merkwürdig das auch scheinen mag. Saul war also nicht gerade Samuels Freund und er konnte ganz schön gefährlich werden. Gott antwortet hier in dem Text gar nicht auf Samuels Anmerkung über Saul. Stattdessen gibt er schon die nächste Anweisung. Du nimmst deine Kuh mit und verbindest die Salbung mit einem Opfer. Lade Isai zu diesem Schlachtopfer ein und dann werde ich dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Lass dich leiten, Samuel. Vergiss nicht, ich halte die Fäden in der Hand. Ich werde dir zeigen, wer der Mann ist, den du salben sollst. Und Samuel, er gehorcht und er geht einfach diese Schritte im Vertrauen. Er geht nach Bethlehem, diesem Ort, der schon in der Geschichte ruht. Ihr erinnert euch, ist nicht so lange her. Eine wichtige Rolle spielte und später große Bedeutung haben wird, auch in der Jesusgeschichte. Nun, ich kann mir vorstellen, dass die Nachricht, dass Samuel sich dem kleinen Städtchen hier, dem kleinen Ort Bethlehem nähert, das hat sich irgendwie in Windeseile ausgebreitet. Der Prophet Gottes kommt. Er nähert sich dem Dorf. Der legendäre Samuel ist unterwegs. Der gefürchtete und berühmte Samuel. Angst beschlich jedes Herz. Was hatten sie vielleicht falsch gemacht? Wer hatte gesündigt? Hoffentlich bringt er nicht eine schlechte Nachricht. Weil Samuel war eben nicht bekannt für so beiläufige, spontane Besuche. Er war nicht als ein Mann bekannt, der einfach so bei den Leuten vorbeischaute, um mal so nebenbei Smalltalk zu halten. Er war der Prophet Gottes. Und ein Prophet hatte damals in Israel auch die Funktion, als Gerichtsinstrument Gottes zu agieren. Doch wie wir gelesen haben, diese Angst, sie verwandelt sich bald in Vorfreude, weil Samuel ließ sie wissen, dass er gekommen sei, um zur Ehre Gottes einen festlichen Lobpreis zu halten. Er war da, um zu opfern und so verwandelt sich diese Stimmung vielleicht, ja zunächst mal so, was haben wir falsch gemacht? Oh, Erleichterung und dann Fröhlichkeit. Aber wie sich dann herausstellen sollte, hatte Samuels Besuch noch mehr zu bedeuten, als nur ein Schlachtopfer zur Ehre Gottes abzuhalten. Ein Bauer namens Isai mit seinen 8 Söhnen rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Warum Samuel so interessiert war an Isai und seinen Söhnen, das wurde den Dorfbewohnern nicht erklärt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die mit diesen ganzen Opferfeierlichkeiten so beschäftigt waren, dass sie das vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen haben, was da passiert und warum eben das Interesse Samuels an der Familie Isais war. Nun, nachdem Samuel Isai und seine Söhne ausfindig gemacht hatte, ging er dazu über, sie zu befragen und jeden von ihnen zu prüfen. Und ich stelle mir das eine sehr spannende Angelegenheit vor, dieses Casting, kann man ja fast sagen. Isai bringt seine Söhne einen nach dem anderen vor Samuel. Und zuerst erscheint Eliab, der älteste Sohn. Er war der Erste. Seine riesige Größe und sein vielleicht selbstbewusstes Auftreten, sein gesundes Aussehen, es lenkt die Aufmerksamkeit auf ihn. Und ich stelle mir diesen Eliab wie so einen richtigen Kraftprotz vor. Muskulös, groß, kämpferisch. Ein ziemlich dominierenden Typ, wie wir das noch sehen werden nachher in Kapitel 17. Und Samuel ist zuerst total beeindruckt. Wer wäre das nicht? Eliab sah aus wie der Typ, den man normalerweise zum König wählt. Aber Gott sagt zu Samuel, schau doch nicht auf das Aussehen. Lass dich nicht beeindrucken von den Äußerlichkeiten. Mein Auswahlkriterium, das ist anders als das der Menschen. Und dann kommt dieses bekannte Wort, das die meisten von uns vielleicht noch aus der Sonntagsschule, aus der Kinderstunde kennen. Der Mensch, er sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr, er sieht auf das Herz. Gott kennt das tiefste Inneren jedes Menschen. Auch dein tiefstes Inneres kennt er. Abinadab und Schama treten auch vor und auch sie werden von Samuel einfach wieder entlassen mit einem Kopfschütteln. Nach dem dritten Sohn benennt die Bibel keinen Namen mehr. Das Königscasting wird immer spannender. Und ich kann mir vorstellen, als einer nach dem anderen da zurückgewiesen wurden, da wuchs die Spannung noch mehr. Und vielleicht hat der Isai auch gedacht, ja, vielleicht wird es dann der Nächste. Wenn es der nicht ist, der Nächste. Der Nächste muss es doch sein. Doch keiner wird auserwählt. Die Vorstellung ist vorüber. Und vielleicht hätte man die Enttäuschung in Isais Gesicht auch ablesen können. Wer weiß, wie der geguckt hat aus seiner Wäsche. Was soll das jetzt sein? Und die Söhne, ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwie gedemütigt wurden. Zuerst werden sie gerufen und dann werden sie wieder entlassen. Der Prophet hat was vor, aber ihr seid nicht dabei, sorry. Alles hatte so gut angefangen und jetzt dieses Nichts. Ist doch wie im echten Leben, oder? Hoffnungen werden geweckt und dann steht man doch wieder vor dem Nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Samuel recht irritiert war. Hat er etwas Wesentliches im Auftrag Gottes überhört? War er in der richtigen Stadt? Das ist doch Bethlehem, oder? Hatte er die richtige Familie gefunden? Sorry, ist das Isais Haus? Ja, das ist Isais Haus. Und dann muss es noch einen anderen Sohn geben. Wie sich herausstellte und wie wir heute natürlich alle wissen und auch gelesen haben, gab es tatsächlich einen anderen Sohn. Da gibt es noch den Kleinen, den Jüngsten. Er weidet die Schafe. David erscheint in der Geschichte zunächst mal ohne Namen von seinem Vater als der Kleine abgetan, als der Jüngste. Wenn man der Jüngste von 7 Brüdern ist, wird man für die anderen wahrscheinlich niemals mehr als der Kleine sein. Und dieser Begriff, der Kleine, der Jüngste, Hakvaton, der hat im hebräischen Urtext den Beigeschmack von Unscheinbarkeit, von Belanglosigkeit. Ein Begriff, den man sicherlich nicht in Verbindung bringt mit einem herausragenden Kandidaten und einer beeindruckenden Aufgabe, die der erfüllen soll. Wenn man ein Hakvaton ist, ist man vielleicht auch ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie. Und ich denke, die mangelnde Wertschätzung vielleicht, die da unter Umständen auch so leicht angedeutet wird, die findet sich in der Arbeit bestätigt, die ihm zugeteilt wurde. Schafe hüten. Damals nicht unbedingt die groß gewürdigte Arbeit, wurde nicht als eine besonders anspruchslose Arbeit angesehen. Geh und hüte die Schafe, dann kannst du schon nicht so viel Schaden hier anrichten auf dem Hof. Auf jeden Fall, David ist nicht in der Nähe. Er ist eben beim Schafehüten und er wurde vergessen. Man hatte auch vergessen, ihn eigentlich zu rufen, einen Boten zu schicken, zu sagen, David, komm, da passiert was in unserem Ort. Der Prophet ist in unserem Haus. Komm hinzu, sei dabei. Nein, man hat ihn einfach vergessen. Er war beim Schafehüten. Und doch wurde David ausgewählt und auch gesalbt. War damals sicherlich nur ein Teenager und er kommt ins Haus, riecht noch nach Schafe und ganz unerwartet kommt ein alter Mann auf ihn zu und gießt Öl auf sein Haupt und er wird zum König gesalbt, so wie wir das hier in diesem Bild von der Kinderbibel sehen. Was für eine beeindruckende Szene. David wurde nicht auserwählt aufgrund dessen, was andere in ihm sahen. Weder sein Vater noch seine Brüder, noch nicht einmal Samuel konnte das, sondern aufgrund dessen, was Gott in ihm sah. Gottes allmächtiges, souveränes Handeln wird hier entgegen den Erwartungen und Traditionen der Menschen sichtbar. David war nur der Kleine, der Unbedeutete, der Hakvaton, nicht der Starke, dem Ältesten und Großen, sondern den Unscheinbarsten, den Kleinen, den gewöhnlichen Menschen erwählt Gott. Und wir wissen mittlerweile, dass David auch nicht den perfekten Stammbaum hatte. Es lag ja aus der Sicht mancher schlechtes Blut in seiner Familie, verachtetes Moabiterblut. Ruth, die Moabiterin, war doch seine Urgroßmutter. Und doch erwählt Gott ihn. Und er wurde zum König gesalbt. Hier wird also deutlich, meine Lieben, wie Gott erwählt. Er erwählt nicht auf der Basis von bewiesener Fähigkeit oder vielversprechenden Möglichkeiten. Er wählt anders. Können wir uns an dieser Stelle ein bisschen mit diesem David identifizieren? Als ich klein war und die Davidsgeschichte zuerst hörte und dann später auch las, ich habe mich immer mit David identifiziert. Und irgendwie bin ich immer noch ein David. Das ist das Größte und Wichtigste in meinem Leben. In meiner unbedeutenden Schafhirtenexistenz bin ich auserwählt. Gott erwählt einen Niemand und macht ihn zu einem Jemand. Von Niemand zum Jemand. Das ist die Überschrift über dieser ersten Episode unserer Serie hier. Und mich erinnert dieser erste Abschnitt aus der Davidsgeschichte auch an die wichtigen Worte des Apostels Paulus an die Korinther. Und ich möchte sie uns vorlesen. Ich möchte, dass wir sie ganz bewusst hören und auch lesen, noch einmal lesen und uns bewusst werden unserer Stellung. Da heißt es, seht doch einmal in euren eigenen Reihen euch um, Geschwister. Schreibt er den Korinther, der Apostel Paulus. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Das ist das Evangelium. Und auch die reformatorische Botschaft, die wir als evangelische Christen hochhalten. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Meine Lieben, wir können mit absolut nichts vor Gott angeben. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt, erlöst, gesalbt mit seinem Geist und sozusagen zu Königskindern gemacht. Das nehmen die wenigsten Menschen wirklich wahr. Viele halten uns vielleicht für ein bisschen religiös fanatisch und komisch. Aber letztlich ist genau das das Höchste. Ein Narr für Christus zu sein. Es ist ein enormes Vorrecht. Und wir sollten das nicht als selbstverständlich nehmen und uns daran gewöhnen, an dieses große Geschenk der Gnade. In dieser Geschichte von der Erwählung und der Salbung Davids, da wird uns sein Name bis zum Schluss vorenthalten und ich denke, das hat eine Bedeutung. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. David. Dieser Name geht in die Geschichte ein. Er wird mehr als 600 Mal im Alten Testament erwähnt und wiederum 60 Mal im Neuen Testament genannt. Der eigene Name, David, er keimt und er wächst zur eigenen Geschichte. Wir wissen heute nicht gewiss, welche hebräische Wurzel diesem Namen zugrunde liegt. Manche vermuten eine Verbindung zu dem Wort Geliebter, man weiß es nicht genau. Aber, dass hier der Name genannt wird, das hat Bedeutung. Weil Namen sind wichtig. Mit Namen beginnen Geschichten, auch deine Geschichte. Der deutsch-amerikanische Rechtshistoriker und Soziologe jüdischer Herkunft Eugen Rosenstock-Hüssi, er schreibt in einem seiner Bücher, Wörter vermitteln Ordnung, doch Namen Orientierung. Wörter generalisieren, doch Namen personifizieren. Namen nehmen das kleine Baby oder die Blume oder die Sonne und integrieren sie in eine Gesellschaft, die auf Kommunikation gegründet ist. Ohne Namen wäre Kommunikation unmöglich. Was für eine Wahrheit, die wir natürlich jeden Tag ständig selbstverständlich für selbstverständlich annehmen. Aber hätte die Sonne nicht einen Namen, wir könnten sie nicht benennen. Hätten wir keine Namen, wir könnten nicht kommunizieren. Wir könnten keine WhatsApp-Nachrichten schreiben. Davids Name, nicht seine Rolle oder Stellung, ist das letzte Wort in dieser ersten Episode. Und dadurch wird deutlich, Gott hat mit Menschen zu tun. Mit Menschen, die beim Namen genannt werden, nicht mit Zahlen oder irgendwelchen Abstraktionen. Wir haben alle Namen. Doch jeder Name ist für jeden von uns einzigartig. Und Eugene Peterson, der sagt, benennen heißt jemanden ehren, benennen heißt jemanden auswählen. Der nicht beachtete, kleine, unscheinbare, von Menschen vergessene Hirtenjunge, der durch den Propheten und vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Er hat einen Namen. David. Und so nimmt die Geschichte ihren Anfang. Und ich möchte am Ende dieser Botschaft uns erinnern, dich erinnern, jeden Einzelnen hier erinnern, dass Gott, der Vater im Himmel, auch deinen Namen ganz genau kennt. Und das bedeutet mehr als nur, dass er weiß, ja, der eine, der heißt Werner und der andere, der heißt Friedemann und das ist Annemarie und das ist Elsbeth und das ist Insa und wie wir alle heißen. Und der Johann, der steht da noch auf der Kanzel, kommt gleich runter. Wenn wir seine Kinder sind, wenn er uns erwählt hat, dann stehen unsere Namen im Buch des Lebens eingeschrieben. So sagt uns das Wort Gottes. Noch mehr. In dem letzten Buch der Bibel steht, wenn unsere Lebensgeschichte in die ewige Geschichte Gottes hineinmündet, wenn wir zu Hause ankommen bei unserem Vater, dann werden wir dort einen neuen Namen empfangen, den nur er kennt und den er uns auf einem weißen Stein geschrieben geben wird. Offenbarung 2, Vers 17. Gott kennt unseren Namen. Er kennt die Seinen. Er kennt jeden, der ihm sein Herz geschenkt hat. Und er kennt diejenigen, die er gesalbt hat mit seinem Geist. Wir gehören zu ihm. Und mit ihm und für ihn wollen wir leidenschaftlich leben. Lasst uns einfach das in dieser nächsten Zeit von David lernen. Denn er hat uns gesehen, als wir ihn noch nicht gesehen haben. Er hat uns erwählt. Und er hat aus einem Niemand einen Jemand gemacht. Lass uns beten.